Okay, Labor in Zeit, Folge 19. Wer zum Teufel hat das Dedimer angefordert? Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur mittlerweile 19. Folge unseres Podcasts Labor in Zeit. Mein Name ist Georg Endler, ich bin von Beruf und Berufung seit über 25 Jahren Labormediziner und ich darf euch hier im Namen des Labors.at Fachärzteteams etwas über Laborwerte erzählen. Mir gegenüber sitzt
Felix Endler, ich bin Medizinstudent, bin derzeit in meinem letzten Studienjahr und absolviere mein letztes Tertial von meinem KPJ in einer Hausarztpraxis.
Heute plaudern wir über einen Parameter, der viel zu oft angefordert wird, viel zu selten notwendig ist, trotzdem ein wertvoller Ausschlussmarker ist, dem Dedimer. Zuvor eine kleine Werbung und Interessenskonflikte. Dieser Podcast wird euch zur Verfügung gestellt von der Gruppenpraxis Labors.at, einer Wiener Gruppenpraxis für Labormedizin. Wir sind 9 Fachärztinnen, die stolz darauf sind, den Patientinnen und den Kundinnen das ganze Spektrum der Labordiagnostik anbieten zu können und das zu einer bestmöglichen Qualität und immer unter fachärztlicher Kontrolle und Aufsicht. Und als Facharzt in diesem Labor verdiene natürlich auch ich meine Brötchen hier mit der Durchführung von Laborwerten. Felix Endler hingegen hat keine Interessenkonflikte, außer er ärgert sich über die Laborwerte bei sich in der Praxis, die ihm nicht gefallen. Werbung Ende. Lieber Felix, heute plaudern wir über einen Parameter, der leider viel zu oft angefordert wird, viel zu selten wirklich notwendig ist, aber ein fantastischer Ausschlussmarker ist, dem Dedimer. Ich nehme an, du hast das schon das eine oder andere Mal angefordert und hast dich das eine oder andere Mal darüber geärgert, warum ein Kollege das angefordert hat.
Ja, also angefordert in der Praxis eher selten, im Krankenhaus öfters. Im Krankenhaus hatte ich dann auch öfters das Vergnügen, mich um Dedimer-Abklärungen zu kümmern, sprich Patienten, die vom Hausarzt auf die Notaufnahme geschickt wurden mit einem Dedimer, was halt meistens leicht erhöht war, die zeitgleich noch einen respiratorischen Infekt hatten. Folglich dadurch, dass Dedimer, das werden wir nachher auch nochmal besprechen, entzündungsbedingt auch ansteigt, der natürlich mit angestiegen ist und wir dann die Pulmonalembolie ausschließen, suchen durften.
Gut, zuvor ein ganz kleiner Hintergrund zur Pathophysiologie. Was ist das Dedimer? Das Dedimer ist ein Abbauprodukt, das entsteht, wenn ein Blutgerinnsel, das sich im Körper bildet, aufgrund der körpereigenen Fibrinolyse langsam wieder abgebaut wird. Da entstehen einzelne Eiweißfragmente aus diesen Fibrinfäden, unter anderem auch das Dedimer, das man nachweisen kann. Das heißt, was brauche ich, damit ich ein Dedimer nachweisen kann? Ich brauche irgendwo im Körper ein Blutgerinnsel, das kann aber auch ein blauer Fleck sein, und eine gewisse Zeit, damit diese Fibrinolyse wieder anfangen kann zu wirken. Das ist meistens so circa knapp 12 bis 24 Stunden nach einem Ereignis, nach einem Blutgerinnsel, wird das Dedimer sozusagen nachweisbar. Vorher nicht, das ist auch ein bisschen ein Limit. Und was sagt mir das Dedimer in der Theorie aus? Wir alle wissen, eine Thrombose oder eine Lungenembolie sollte akut behandelt werden. Beides hat manchmal lebensbedrohliche Komplikationen und sollte entsprechend sozusagen therapiert werden, damit die Thrombose sich nicht verschlechtert oder zu einer Lungenembolie wird, beziehungsweise bei der Lungenembolie, damit sie nicht stärker wird. Und ein negatives Dedimer schließt mir mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit eine Thrombose aus. Ein positives Dedimer ist ein Problem.
Genau, wie wir schon gehört haben, ein negatives schließt mir das Thromboserisiko quasi zu 100%, also jetzt nicht ganz zu 100%, aber mehr oder weniger aus. Das Problem ist, wenn ich das positive Dedimer habe, dann weiß ich, es könnte eine Thrombose da sein, es muss nicht, es könnte eine Pulmonalembolie sein, es muss aber auch keine sein. Also ich weiß eigentlich genauso viel wie vorher, wenn ich ein positives Dedimer habe.
Ganz kurz, was kann die Ursache für ein positives Dedimer sein? Natürlich eine kleine Thrombose irgendwo, aber genauso gut ein blauer Fleck, irgendwo ein Hämatom. Wenn der Patient eine Injektion hatte, dann ist das Dedimer immer erhöht. Bei einer Entzündung sind Dedimer-Werte sehr häufig erhöht, weil da kommt es auch zu einer Gerinnungsaktivierung. Genauso wie nach einem chirurgischen Eingriff. Nach einem chirurgischen Eingriff hilft mir ein positives Dedimer zur Thromboseabklärung genau gar nicht weiter. Das heißt, da muss ich immer auf die Klinik schauen. Ebenso gibt es Patienten, die haben ein bisschen Atherosklerose in den Gefäßen und dadurch eigentlich konstant ein erhöhtes D-Dimer. Das sind durchaus Patienten, die haben ein höheres Risiko für einen Herzinfarkt, weil da anscheinend immer irgendwo die Gerinnung aktiviert wird, aber die haben sicher keine akute Thrombose. Und was bedeutet das in der Praxis? In der Notaufnahme haben wahrscheinlich 2/3 aller Patienten, die bei der Tür hineinmarschieren oder gebracht werden, ein erhöhtes D-Dimer.
Genau. Überhaupt, wenn es dann auch an die Herzinsuffizienzen geht, die haben auch öfters leicht erhöhte D-Dimer-Werte. Also da wird man nicht sehr schlau, wenn man das bei jedem abnimmt.
Wird man nicht sehr schlau, sondern
im Gegenteil, es gibt recht schnell Ärger.
Es gibt recht schnell Ärger, weil man damit natürlich auch beim D-Dimer abklären muss, ob nicht doch eine Venenthrombose vorliegt. Und beim Hausarzt ist es immerhin 1/3 aller Patienten, die bei der Tür hineinkommen, haben höchstwahrscheinlich ein erhöhtes D-Dimer, sei es, dass ein kleiner blauer Fleck vorliegt oder dass sie sich einmal kurz auf den Popsch gesetzt haben und daher ein Hämatom haben, was auch immer. Das heißt, in der Praxis für ein ungezieltes Screening ist das D-Dimer völlig ungeeignet, es ist ein reiner Ausschlussmarker. Was mache ich jetzt, um eine Thrombose auszuschließen? Und da hilft mir das Labor leider wenig weiter. Ich muss doch mit dem Patienten reden und ihn mal zumindest anschauen.
Genau, man muss zum Äußersten schreiten und mal schauen, was hat der Patient für Probleme. Bei den Thrombosen sind es meistens in den tiefen Beinvenen, also meistens Unterschenkelgegend. Das heißt, die Patienten berichten klassischerweise von schmerzhaften Unterschenkeln. Das ist auch kein spezifischer Marker auf eine Thrombose. Das kann auch zig andere Ursachen immer haben. Dann muss ich noch weiter zum Äußersten schreiten und mir den Unterschenkel einmal anschauen und Seitenvergleich mal messen. Habe ich eine Schwellung? Ist er verhärtet? Ist er stark schmerzhaft? Ist er irgendwie angeschwollen, überwärmt, kalt, sonst irgendwas?
Oder leicht bläulich verfärbt durch die Venenstauung.
Genau.
Auch das kann passieren. Oder der Patient hat Ödeme, dann spricht das sehr für eine Klinik. Also eine einseitige Beinschwellung kann sehr wohl eine Thrombose bedeuten.
Genau.
Und sollte sicher angeschaut werden. Eine beidseitige Beinschwellung ist nahezu immer eine Herzinsuffizienz. Das heißt, der Patient hat schlicht und einfach Beinödeme. Die braucht man nicht mit einem D-Dimer abklären. Sollte vielleicht einmal die Herzinsuffizienz behandeln, bevor man da weiterschaut.
Genau. Wobei da kommt dann, wie gesagt, bei der einseitigen Beinschwellung wieder der D-Dimer ins Spiel. Da kann er Sinn machen, wenn ich mir jetzt nicht sicher bin, ist das jetzt ein thrombotisches Geschehen, ist das nur eine geplatzte Baker-Zyste oder kommt der Schmerz in der Wade einfach nur durch eine muskuläre Verspannung, einen Muskelfasereinriss, Gelenksabnützungen oder sonst was. In dem Fall bietet sich halt der D-Dimer wunderbar an. Den kann ich auch in Schnelltestgeräten machen, um eine Thrombose zu bestätigen oder auszuschließen.
Also vor allem, um sie auszuschließen.
Also primär, um sie auszuschließen. Bestätigt wird sie ja erst durch einen Ultraschall beziehungsweise im Fall einer Pulmonalembolie durch ein CT.
Und was wären die typischen Symptome, wenn du an eine Pulmonalembolie denken würdest?
Die klassische Kombi aus Brustschmerz und Atemnot, jetzt rein klinisch gesehen. Was ein super Hilfsmittel ist, ist der Wales-Score. Den gibt es sowohl für die tiefe Beinvenenthrombose als auch für die Pulmonalembolie. Die gibt es, dadurch, dass wir keine Werbung machen, auf jeder größeren medizinischen Fachseite gibt es Online-Rechner. Ich selbst rechne die auch nicht im Kopf aus. Da gibt es, ich glaube, 6 oder 8 Fragen sind das, die einfach mit Ja und Nein zu beantworten sind. Daraus spuckt er dann ein Ergebnis aus. Ab einem Wales-Score von 3 habe ich eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, eine tiefe Beinvenenthrombose zu haben. Je höher er ist, desto wahrscheinlicher ist eben, dass es eine tiefe Beinvenenthrombose oder eine Pulmonalembolie ist.
Das heißt, unsere Bitte, statt D-Dimer zu screenen auf
Thrombosen, mit dem Patienten einmal zu reden.
Mit dem Patienten einmal reden, kurz die Schlüsselsymptome durchgehen, am besten mit einem Score. Dann vergisst man nämlich nichts, das ist eine angenehme Erinnerung, weil da kann man einfach nach allen Dingen fragen, nach allen Risikofaktoren. Wenn man das nicht möchte, zumindest einmal schauen, ob eine Klinik vorhanden ist und keinesfalls das D-Dimer in die Aufnahmeblute hineingeben und bei jedem Patienten testen, weil damit ist quasi jeder zweite oder jeder dritte Patient nachher in der Bildgebung und verursacht unnötige Aufregung und Ärger. Was ist sozusagen das, was wir euch in der sehr kurzen Folge mitgeben möchten? D-Dimer ist ein reiner Ausschlussmarker, das heißt nicht zur Diagnose, sondern zum Ausschluss einer Thrombose. bitte nur bei einer entsprechenden Klinik. Die Höhe des Dedimers sagt oft gar nichts über die Thrombosewahrscheinlichkeit aus, und nicht immer.
Wobei man sagen kann, wenn es jetzt nur so minimal erhöhte Dedimer sind, kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das ein Artefakt oder halt irgendein anderer Grund ist. Wenn man jetzt wirklich ab so Werten von 3-4 aufwärts, kann man schon davon ausgehen, dass es da was geben könnte.
Ja.
Das aber heißt, das sagt jetzt auch kein fixes Ja-Nein aus. Also bloß weil der Wert jetzt nur 0,2 drüber ist. Also sprich, beim Altersadaptierten muss man auch immer schauen, noch beim Dedimer-Grenzwert. Ja.
Das ist ein dritter Punkt. Dedimer-Werte steigen mit dem Alter. Genau. Deswegen gibt es jetzt altersadaptierte Normwerte, die man auch berücksichtigen sollte. Das heißt, bei einem älteren Menschen sind leicht erhöhte Dedimere durchaus normal. Und der vierte Punkt ist, bitte kein Screening. Und in ganz seltenen Fällen kann es natürlich sein, wenn die Thrombose sehr rasch ist, sehr akut ist oder die Lungenembolie sehr akut, dass das Dedimer noch negativ ist. Das heißt, ein negatives Dedimer ist ein sehr guter Ausschlussmarker, aber nicht zu 100%. Wie man weiß, in der Medizin gibt es nichts, was zu 100% ist, mit einer Ausnahme. Das mit dem ewigen Leben hat sich noch nicht etabliert, auch wenn manche Ärzte das gerne hätten oder propagieren mit entsprechenden Wundermitteln. Auch das hat eine Tradition, die weit über 5000 Jahre alt ist, dass Ärzte das ewige Leben versprechen und meistens das Leben nur der eigenen Brieftasche damit etwas verbessert wird. Das war's schon wieder für heute. Es ist eine sehr kurze Folge, aber ich glaube eine sehr wichtige Folge, weil wir im Labor wahnsinnig oft ein erhöhtes Dedimer haben. Und nicht vergessen, eine Thrombose ist trotz allem eine recht seltene Erkrankung. Auch eine Pulmonalembolie tritt nicht so häufig auf wie ein erhöhtes Dedimer. Und zum Abschluss hätten wir noch eine Bitte. Wenn euch dieser Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr uns folgt und über eine positive Bewertung auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl. Damit helft ihr uns, die Sichtbarkeit des Podcasts zu verbessern.
Wenn euch nicht gefällt, empfehlt es ihm einfach irgendwem weiter, den ihr nicht mögt. Damit ist uns auch geholfen, euch auch.
Und wir Labormediziner wissen natürlich alles besser, aber bei Weitem nicht alles. Und wir freuen uns natürlich über Korrekturen und Verbesserungsvorschläge, genauso wie über Themenvorschläge für neue Folgen zum Thema Labormedizin. Bitte per E-Mail an fortbildung@labors.at. Wir bemühen uns natürlich, euch den aktuellen Stand der Wissenschaft möglichst objektiv zu präsentieren. Wir versuchen auch, Fakten und Meinungen zu trennen und persönliche Meinungen klar zu kennzeichnen. Aber medizinische Wissenschaft beruht auf Versuch und Irrtum und Erkenntnisse können sich ändern. Und wir haben heute den Juni 2026. Vielleicht erzählen wir euch in einem Jahr etwas ganz anderes. Wir haben auch mit unseren Anwälten gesprochen, daher bitte auch einen Hinweis. Wir Labormediziner haben eine etwas einfachere Sicht auf die Welt. Unsere Patienten haben schließlich 16 mm Durchmesser und uns interessieren nur die Körperflüssigkeiten. Und dieser Podcast kann natürlich nicht ein Gespräch mit eurer Hausärztin und eurem Hausarzt ersetzen. Der kennt euch seit Jahren als Ganzes und nicht aufgrund eines Laborwertes. Daher bitte beachtet auch, dass sich dieser Podcast an medizinisches Fachpersonal richtet. Danke euch für eure Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Danke auch an Lukas Schweizer fürs Schneiden und für die Musik.